Hallo Radio, macht Spaß.
Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Am 30.04. der sogenannten Walpurgisnacht gab es dieses Jahr in Dresden eine Aktion. Es wurde dazu aufgerufen, den Schriftzug »Wir sind die Töchter der Hexen, die er nicht verbrennen konnte« zu zeigen, für ein gemeinsames Foto. Die Idee ist, sich diesen Tag wieder anzueignen, zu erinnern an die vielen Ermordeten der Hexenverbrennung. Aber auch, sich zu empowern und gegen Femizide damals und heute auf die Straße zu gehen. Wir wollen in unserer heutigen Sendung schauen, wie es zur Verfolgung und Ermordung von Menschen als Hexen kommen konnte. Wie konnte es dazu kommen, dass Tausende von Menschen von einem Jahrhundert zum nächsten Folter, Vergewaltigung und Mord ausgesetzt wurden? Wer stand dahinter? Wer profitierte davon? Wie wird damit heute umgegangen? Was hat es mit diesem Begriff der Hexe auf sich und wieso eignete sich bereits die Frauenbewegung der 70er Jahre diesen an? Wir haben uns auch gefragt, ob mit dem Spruch »Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet« nicht auch eine Romantisierung der Hexen als Widerständige, in deren Kontinuität wir uns setzten, einhergeht, der historische Tatsachen verzerrt, aber gut in einen Szenecode passt. Mal abgesehen davon, dass Hexen eh schon auf verschiedenste Weise vermarktet werden, auch an Orten, an denen die Verfolgung stattfand.
Unser heutiges Thema ist ziemlich komplex und wir wollen einen kurzen, ja, historischen Einstieg wagen. Viele glauben, dass die Hexenverfolgungen im Mittelalter stattgefunden haben. Damit verbinden wir ja oft rückständiges Denken und Aberglaube. Doch tatsächlich hat die systematische Hexenverfolgung eigentlich mit der frühen Neuzeit, dem Zeitalter von Renaissance und Humanismus, begonnen. Bis 1782 wurden etwa 60.000 Menschen hingerichtet, 25.000 davon in Deutschland. Der größte Anteil, 75% davon, waren Frauen. Die restlichen ermordeten Männer und Kinder. Doch der Begriff der Hexe, wo kommt er eigentlich her? Er ist tatsächlich erst zum Ende des Mittelalters entstanden, wurde quasi neu erschaffen, aus älteren Begriffen wie Hegare oder Hagasusa oder Hagia. Die weise, die wissende, meist ältere Frau, die oft abseits des Dorfes gelebt hat. Und diesen theoretischen Hintergrund für diese Verfolgung finden wir tatsächlich in der Kirche. Bereits um 400 entwickelte der Kirchenlehrer Augustinus die Lehre vom sogenannten Dämonenpakt, die später dann als wissenschaftliche Begründung des Hexenglaubens herangezogen wurde. Während Zauberei und Magie früher eigentlich als normale Teile des Lebensalltags akzeptiert waren, wurde im Mittelalter diese Theorie Augustinus weiterentwickelt. Die sogenannte wissenschaftliche Lehrmeinung brachte Zauberei dann eben grundsätzlich mit dem Teufelspakt in Zusammenhang. Und natürlich, wie sollte es anders sein, sind besonders Frauen empfänglich für diesen Teufelspakt. Die Verfolgung begann allerdings tatsächlich schon früher. Bereits im 11. Jahrhundert wurden Gemeinschaften, die fortschrittlich leben wollten, wie zum Beispiel die HeretikerInnen, von der Kirche verfolgt, weil ihnen eben unterstellt wurde, dass sie in ihren Zusammenkünften und Versammlungen Christus verleugneten. Diese Zusammenkünfte wurden dann von diesen kirchlichen Verfolgern Sabbat genannt. Für alle, die das nicht wissen, Sabbat ist eigentlich die Bezeichnung des jüdischen Ruhetags, an dem eben keine Arbeit verrichtet wird. Und es ist schon auch bezeichnend, dass eben das Wort Sabbat dann für die Zusammenkünfte der Ungläubigen verwendet wird und damit eben auch eine Abwertung des jüdischen Feiertags stattfindet. Und eben genau diese Sabbats haben dann eben oft an abgelegenen Orten, irgendwo im Dunkeln stattgefunden. Und wie sollte es anders sein? Um eben überhaupt so einen Hexensabbat zu erreichen, musste man natürlich durch die Luft fliegen können. Das passte auf jeden Fall gut in den Aberglauben des Volkes. Die systematische Verfolgung von Menschen als Hexen können wir dann eigentlich historisch einordnen, dass 1484 der Papst mit der Hexenbulle offiziell die Existenz der Hexerei bestätigte. Zwei Jahre später wurde dann der Hexenhammer veröffentlicht. Dort gab es dann ganz konkrete Anweisungen, wie verfolgt werden sollte und wie Befragungen denn so stattfinden könnten. Die Reaktion auf den Hexenhammer waren tatsächlich zwiespältig. Es war nicht so, dass das alle begrüßten. Es gab tatsächlich öffentliche Ablehnung und auch Verweigerung in der Bevölkerung, aber auch bei Juristen, Theologen und weltlichen Herrschenden. Demgegenüber standen allerdings auch sehr starke Befürworter, wie zum Beispiel Martin Luther, der in der reformatorischen Bewegung damals einen großen Einfluss hatte und eben auch viel über die Hexen geschrieben hat. Prinzipiell kann man sagen, dass das Interesse der Kirche an der Hexenverfolgung durchaus mit unterschiedlichen Dingen begründet wird. Zum einen, ganz offensichtlich für die Kirche jedenfalls, stellt natürlich eine unverheiratete, selbstständig arbeitende und lebende Frau alleine durch ihre Existenz das Frauenbild der Kirche in Frage. Und damit auch die Durchsetzung der ausschließlich männlich dominierten kirchlichen Lehre. Zum anderen ist es aber auch so, dass die Kirche damals die größte Landbesitzerin in Mittel- und Westeuropa war und natürlich überall Arbeitskräfte brauchte. Also ein ganz klares wirtschaftliches Interesse. Und das war zum Beispiel darin auch so, also sie interessierte sich natürlich für entsprechende Geburtenzahlen. Allerdings war es damals so, dass durch die Pest viele der Landstriche verödet waren und großer Arbeitskräftemangel vorherrschte. Genau. Das heißt, wir haben sozusagen auf verschiedenen Ebenen ein Interesse der Kirche, hier an dieser Hexenverfolgung teilzunehmen.
Und bevor wir uns den weltlichen Interessen widmen, hören wir von Rebecca Lane Natura. Natura.
Musik. la cárcel de la mente. Por eso la gente no entiende que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género femenino, masculino y solo eso. Categorías de algún cerebro tieso, que es lo que hicieron con mi mente y mi corazón, que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población. Controlar mi acción, nublaron mi razón con la culpa de ser como soy. Como soy, soy perfecta, la naturaleza es diversa, certezas me quedan, que las flores y animales son como desean, los humanos son los que limitan, vean. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Que alguien me explique lo que hemos hecho al mundo. Hemos jerarquizado como humanos, dominado, esclavizado otras especies animales. Las matamos para comer de su carne. El arte ha sido encerrado en los museos. Aún sostenemos con impuestos a los reinos. Aún clamamos que venga la autoridad a decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar. Nuestra conciencia ha sido dividida, una autómata y otra reprimida. No nos sentimos complemento de la vida, aunque toda partícula en esencia es divina. Por eso ser feliz es mi rebeldía, transformar mi realidad día a día. Abandonar de la mente fantasías, no dejar escapar a la utopía. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Hija de la naturaleza.
Wir sind zurück beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden und sprechen anlässlich der ganzen Walpurgisnacht-Ereignisse über Hexenverfolgung im heutigen Europa, also eben vor allem in Mitteleuropa. Wir haben gerade schon gehört, dass die Kirche auf jeden Fall ganz klare Interessen hatte, die Hexenverfolgung voranzutreiben, und eine andere große Einflussmacht zu der Zeit waren die Feudalherren, die sogenannten weltlichen Interessen, wie es immer so schön gesagt, vertreten haben. Und die einerseits ebenso wie die Kirche wirtschaftliche Interessen verfolgt haben, aber auch nochmal anders agiert haben als die Kirche und trotzdem aber auch von dieser Furcht vor göttlichen Strafen mit beeinflusst waren von der Zeit. Generell gab es so im 13., 14. Jahrhundert einen immer stärkeren Widerstand gegen die feudalen Machtverhältnisse, nachdem eigentlich so das Römische Reich niedergegangen ist und es irgendwie so ein Machtvakuum gab. Ja, wurden einfach so die Vormachtstellung der Kirche und eben auch diese weltliche Vormacht der Feudalherren und Herrinnen angezweifelt und eben auch ganz klar in immer größerer Widerstand gegen die Leistung von Frondiensten, das Bezahlen der zahlreichen Steuern und Abgaben, kam irgendwie immer mehr auf. Und in vielen dieser Unruhen waren eben auch Frauen in großen Zahlen vertreten. In ihrem Buch Caliban und die Hexe beschreibt Silvia Federici, das ist dann so im 15. und 16. Jahrhundert wie so eine Art Konterrevolution, also das ist, denke ich, ein Begriff, den sie geprägt hat, des Adels und der Bürgerschaft gab, die ja quasi sozusagen diesen widerständischen LandarbeiterInnenbewegungen auch was entgegensetzen wollten und eben auch die eigene Machtposition stärken wollten. Und da ist eben auf jeden Fall der Raub der Allmende zu nennen, die Landeinhegungen, die es eigentlich überall in Mitteleuropa gab, wo quasi kommunales Land, was eigentlich allen zur Verfügung stand, was alle benutzen durften und eben insbesondere auch von vielen Frauen genutzt wurden, die kein eigenes Land besitzen durften, außer sie waren verwidmet. Das wurde abgetrennt, eingehegt mit so Weißdornhecken und stand dann quasi den Menschen nicht mehr zur Verfügung. Das hat natürlich auch super viele Menschen in die Armut gestürzt, weil sie jetzt quasi kein eigenes Land und keinen eigenen Boden mehr hatten. Was dann auch später die Menschen waren, die auch in die Städte ziehen mussten, um dort nach Arbeit zu suchen. Außerdem ist es auch eine Zeit, wo, ja, es auch eine Verstärkung der Kriminalisierung und Stigmatisierung von Frauen gibt und wo Frauen so Stück für Stück aus den Handwerksberufen und den Zünften gedrängt werden. Wir haben vorhin schon was zu diesem Begriff Hexe im kirchlichen Kontext gehört und tatsächlich war im 15. Jahrhundert sind die ersten Belege für den Begriff Hexe im gerichtlichen Kontext, also im Zuge gerichtlicher Verfolgungen. Ja, dieser Begriff wurde auch verbreitet durch Universitäten und eben auch so durch die Innovation des Buchdruckes, die zu der Zeit aufkam. Ja, war diese Verbreitung einfach nochmal viel, viel größer als die Mund-zu-Mund-Propaganda, die es bis dahin gegeben hat. Was vielleicht auch außerdem auch ganz spannend ist, ist, dass es so im 15. Jahrhundert die sogenannte kleine Eiszeit gab und außerdem auch eine sehr schlimme Pestepidemie, wo dann auch vielleicht so eine Parallele gezogen werden kann, dass diese unklaren Verhältnisse eben, also auch im Zuge dieser Krisen auch irgendwie wiederum Misstrauen schürten gegen in dem Fall eben Frauen, ja, und generell so die Lebensverhältnisse der Menschen auch noch weiter erschüttert zu den oben genannten Dingen. Wie schon gesagt, gab es eigentlich in den Jahrhunderten immer wieder Aufstände. Anfang 16. Jahrhundert werden dann die Bauernkriege datiert, obwohl die sich eigentlich über eine ziemlich lange Zeit erstreckten. Und was eigentlich ganz interessant oder natürlich auch fürchterlich war, ist, mit welcher Härte diese aufständischen Männer, Frauen und Kinder niedergeschlagen wurden. Und wenn man sich dann anschaut, wie quasi die Versammlung von Menschen bei Nacht im Zuge dieser ganzen Hexenverfolgung ja sowas absolut Dämonisches bekommen hat und dieses ganze Schreckengespenst um diese Orgien und diese alles, was sich da herbeigesonnen wurde, dann noch in diesem Kontext sieht, erscheint es eigentlich auch gar nicht so fremd, dass vielleicht das auch aus so einer ganz großen Angst der Feudalherren gespeist waren, dass sich eben aufständige Menschen da treffen an abgelegenen Orten und quasi auch mit dieser Verteuflung von kollektiven Strukturen so einen Angriff auf diese gemeinsame widerständige Kultur gab. Neben diesen Aufständen herrschte auch eine große Armut und eben auch diverse Hungersnöte. Und in diesem Kontext ist es eigentlich auch nochmal ganz interessant, dass im 16. Jahrhundert dann der Angriff auf die Körper und die Reproduktion von Frauen nochmal sehr stark zunahm. Federici nennt das quasi so einen Beginn repressiver Biopolitik, um quasi wieder die nötige Arbeitskraft zu erzwingen. Diese Repressionen zielten zum Beispiel auf die Verfolgung von Kindstöterinnen ab, die Illegalisierung von Abtreibungen, auch die Verdrängung von Hebammen und Heilerinnen und der Ersatz durch den männlichen Arzt und generell die Verfolgung von nicht generativer Sexualität. Was auch ganz interessant ist, ist, dass Frauen zum ersten Mal zu Rechtssubjekten wären und damit strafbar wären. Also vorher waren die Ehemänner immer nur strafbar. Tatsächlich ist der Höhepunkt der Hexenverfolgung in Mitteleuropa so zwischen 1550 und 1650. Und ja, quasi eigentlich ja so im der Beginn der Neuzeit, der aufkommenden Aufklärung und gar nicht mehr so in dieser Zeit des Aberglaubens und der Magie, die vorher wichtiger und untrennbarer Bestandteil von Gesellschaft waren. Was eigentlich auch ganz interessant ist und was ja wahrscheinlich oft auch so in diesem ganzen Kontext Hexenverfolgung immer wieder präsent ist, ist eben dieser Angriff auf das Wissen. Also das Wissen um Verhütung, Geburtenregelung, Sexualität und eben auch auf Heilhandlungen. So wurde zum Beispiel aus dem Begriff, aus dem lateinischen Begriff Beneficium, was ja so eine Bezeichnung für magische Kräutermischungen und heilende Pulver war, die Beneficia, die Giftmischerin. Ja, wir können sozusagen sehen, dass in dieser Zeit des Höhepunkts der Hexenverfolgung ja so ein ganz kontinuierlicher Angriff auf die Frauen verübt wurden und gleichzeitig aber es eben auch diese starke Trennung zwischen Reproduktion und Produktion gab, mit der Herabwertung der Reproduktionsarbeit. Also Reproduktionsarbeit wurde quasi als Nicht-Arbeit bezeichnet. Und somit wurde eigentlich die Rolle von Frauen als Arbeiterinnen komplett verschleiert. Und diese konnten dann auf ihre Rollen als Ehefrau, als Witwe oder Tochter reduziert werden. Und eigentlich auch so ein ganz interessanter Gedanke, den Federici da eingebracht hat, ist, dass die Frauen selbst zur Allmende wären, also zum Allgemeingut, über das jeder verfügen kann, eben weil sie keine sexuelle und wirtschaftliche Autonomie mehr haben und damit quasi ja Männern unterworfen wären. Und all dies steht auf jeden Fall auch noch im engen Zusammenhang mit der Ausbeutung und von Ressourcen und Arbeitskraft in den Kolonien. Also das eine wäre ohne das andere nicht möglich gewesen. Und ja, all diese Faktoren haben ja dann auch dazu geführt, dass überhaupt die kapitalistische Ordnung so aufgebaut werden konnte. Ja, das waren jetzt ganz schön viele Informationen, um das einfach nochmal kurz zusammenzufassen. Es gibt quasi so eine kirchliche Ebene, die so ein Aberglauben, so eine Denunziation von Unglaube und Frauen gepusht haben. Dann gibt es diese strukturelle weltliche Ebene, also die Gerichte, die die Hexenprozesse geführt haben, mit einer absoluten Grausamkeit Foltergeständnisse erpresst haben und dabei wirtschaftliche Interessen auch verfolgt haben und auch so eine große Angst vor Aufruhr hatten. Und dann gibt's natürlich auch eine persönliche Ebene, also innerhalb von Dörfern Menschen, die sich denunziert haben, um daraus Privilegien zu bekommen oder Schulden erlassen zu bekommen oder sich andere ja Vorteile davon versprachen. Und all diese drei Ebenen haben dann einfach eine absolut grausame Eigendynamik entwickelt und sich auch gegenseitig bedingt. Und deswegen gibt's jetzt auch nicht so eine klare geschichtliche Linie, sondern ja, ich glaube, da kann man sich auch an den verschiedenen Orten kann man da ganz unterschiedliche Geschichten finden. Aber was sich eigentlich zusammenfassen lässt, ist, dass letztendlich jede und jeder verfolgt werden konnten und aber auch, dass es auch Fürsten und Grundherren gab, die auf ihren Hoheitsgebieten die Hexenverfolgung nicht unterstützt haben. Und was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, wir reden hier viel über Frauen, aber ich denke, es ist auch wichtig in dem Kontext zu sagen, dass diese weitreichende Unterdrückung der Arbeiterinnen ja auch den Arbeitern schadete. Also, dass zum Beispiel eben dieses Brechen von Widerstand, aber auch natürlich diese komplette wirtschaftliche Ausbeutung dann auch später die Grundlage für die Ausbeutung der Arbeiter in den späteren Fabriken war.
Thank you. Als nächstes möchten wir uns mit dem Thema Hexen und Tiere beschäftigen. Das Thema ist sehr vielschichtig und spannend, aber wir werden es hier heute nur kurz anreißen. Und zwar gibt es eine Beziehung zwischen Hexen und Tieren und es gibt seit vielen Jahren eigentlich schon einen Arbeitskreis für interdisziplinäre Hexenforschung. Die Abkürzung ist AKIH, der Akademie der Diözese Rothenburg-Stuttgart. Und die haben jährlich eine internationale Konferenz. Die letzte, die war im September 2019 und die widmete sich dieses Mal eben dem Thema Tiere und Hexen, Animal Turn in der Hexenforschung. Und es gibt seit Anfang der 90er Jahren etabliert sich immer mehr in Human-Animal Studies, also das ist so ein Mensch-Tier-Verhältnis, eine Studienrichtung in einem wissenschaftlich-akademischen Diskurs. Und in Betracht dessen fragen sich Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen, ob es nun an der Zeit ist, durch diese vielfältigen Beziehungen zwischen Tieren, Magie, Zauberei und Hexerei und generell dem Transzendenten eben zu einem Animal Turn in der Hexenforschung zu kommen. In dem Tagesbericht oder dem Tagungsbericht dieser Tagung ist zu lesen, dass es in der frühen neuzeitlichen Kunst eben Hexen häufig mit Tieren dargestellt werden, deren Bedeutung zwar ambivalent bleibt und in vielen Fällen sogar noch ungeklärt ist. Bekannt ist die Verwandlung, bei der sich Hexen mit Hilfe des Teufels in Wölfe, Hunde, Katzen, Kröten, Vögel oder Wale verwandeln sollen, beziehungsweise diese aufgrund teuflischer Vorspielung glauben zu tun. Und meist wird jedoch übersehen, dass das Themenfeld Tiere und Hexen sehr viel umfangreicher ist. Also es gibt reale Tiere als Begleiter von Hexen, Tiere in Tiere verwandelte Geister oder Dämonen, wie zum Beispiel in Drachen, Familars und animalische Hausdämonen, Tiergeister, Tiere und Tierverkleidungen im Schamanismus und zum Beispiel auch der Schadenszauber in Form von Ungezieferplagen und so weiter. Und nicht zuletzt werden Tiere zu Opfern von Schadenszaubern oder in Kriminalverfahren wegen Sodomie gemeinsam mit den menschlichen Tätern hingerichtet. Und die ihnen zugeschriebenen rätselhaften Fähigkeiten gewähren Tieren überdies eine große Rolle im volksmagischen Brauchtum oder in naturmagischen Ritualen. Die Beispiele für Götter und Zauberer in Tiergestalt reichen zurück bis zu den Anfängen der Religion und der Literatur. Und zu dieser Tagung, die ich vor uns vorgestellt habe, wurden 22 internationale ForscherInnen eingeladen, die eben ihre Ergebnisse präsentieren und sich folgenden Fragen gewidmet haben. Handelt es sich um dekorative oder symbolische Tiere, alte Egos, verwandelte Hexen oder um verkleidete Dämonen? Wird den Tieren eine eigene Agency zugesprochen oder sind sie Werkzeuge oder gar Opfer der dargestellten Hexen? Und das Ziel dieser Tagung waren eben so ein gemeinsamer Ideen- und Thesenaustausch, eine Erlangung eines besseren Verständnisses für die Bedeutung des Tieres im Hexenglauben und eben die Vermittlung eines fundierten und breiten Überblicks eines auseinandergehenden und durchaus ambivalenten Dimensionen magischer und teuflischer Tiere sowie der Wahrnehmung im Mittelalter sowie in der Neuzeit. Yeah. Was haben die Namen Dorothea von Reppen, Mette Harden, Greta Bünnigmann gemeinsam? Es sind Namen auf Straßenschildern. Namen von Menschen, die Opfer der Hexenverfolgung wurden und nicht vergessen werden sollen. Es gibt halt tagtägliche Erinnerungsstücke. Wir gehen vorbei, ohne irgendwie zu wissen, wer sie waren und was für eine Geschichte sie erzählen. Und aufgrund dessen haben wir überlegt, dass wir uns eine Geschichte näher angucken, die Biografie von Greta Bünnigmann. Greta Bünnigmann war eine alleinstehende Dienstmagd in Münster. Sie arbeitete 7 Jahre bei einem Ehepaar im Haushalt. 1635 wurde sie verhaftet. Anklagepunkt war unter anderem Schadenszauberei. Dem Arbeitgeber-Ehepaar waren mehrere Pferde hintereinander weggestorben. Dafür wurde Bünnigmann verantwortlich gemacht. Außerdem, so ein weiterer Anklagepunkt, sei das Kind, das mit Bünnigmann in einem Bett schlief, morgens mit Kratzspuren erwacht. Diese stammten angeblich von der Magd, die sich nachts in das Teufelstier Katze verwandelt habe. Zudem habe die Magd ein Kind, der Arbeitgeber, beim Vater Unser beten unterbrochen. Alle diese Punkte konnte Bünnigmann widerlegen. Selbst bei ihrem ersten Verhör unter Folter beteuerte sie weiter ihre Unschuld. Erst danach legte sie unter Druck ein Geständnis ab. Dabei wurde ihr mildernde Umstände zugesagt. Zur Last gelegt wurde ihr zum Ende des Prozesses noch zusätzlich der Tod eines Kindes ihrer Arbeitgeber. Greta Bünnigmann wurde 1635 hingerichtet. Die mildernden Umstände bestanden darin, dass sie enthauptet und nicht bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Ein mögliches Motiv für den Prozess war, dass das Ehepaar, bei dem sie gearbeitet hatte, Schulden bei ihr gemacht hatte. Europaweit gibt es unzählige Gedenkstätten, Gedenksteine, Reliefs, Skulpturen, Gedenktafeln und eben auch Straßenschilder, die unser Stadtbild prägen und ums umgeben. Trotzdem scheint eine bewusste Erinnerung an diese Menschen nicht kollektiv verankert zu sein. Und vielmehr findet diese Erinnerung fast ausschließlich im christlichen Kontext statt.
Jetzt haben wir schon verschiedenste Aspekte der Hexenverfolgung beleuchtet, vor allem historisch, und wollen einen Blick auf heute werfen. Und das ist eigentlich ziemlich krass und es ist auch ein Riesenkomplex. Und wir werden auch den nur kurz anreißen, weil das eigentlich eine eigene Sendung ist. Tatsächlich findet Hexenverfolgung eben weltweit bis heute statt. Und um mal eine Zahl zu nennen, obwohl es eigentlich seit den 90er Jahren eher eine Rückkehr der Hexenverfolgung gab, gibt es so vorsichtige Schätzungen, die davon ausgehen, dass zwischen 1991 und 2001 mindestens 23.000 Menschen als sogenannte Hexen getötet wurden. Und das ist schon eine krasse Zahl. Und das ist, wie gesagt, ein weltweites Problem und finden wir in verschiedensten Ländern. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass wir starke Parallelen zwischen der Hexenverfolgung damals im 15., 17. Jahrhundert und heute feststellen können. Ein wichtiger Aspekt ist eben, dass es auch wie damals um wirtschaftliche Interessen geht. Es geht darum, Kapital anzureichern. Und heute gehören da eben genau wie damals Formen der Landenteignung dazu, Zerstörung kollektiver Verhältnisse und eben auch eine Intensivierung der Ausbeutung von weiblichen Körpern und Arbeitskräften. Wir haben vorhin schon gesagt, dass die Hexenverfolgung auch zur Zeit des Kolonialismus eine Rolle gespielt hat. Heute können wir eben feststellen, dass vor allem auch in postkolonialen Verhältnissen eben eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, dass in Ländern, wo der Kolonialismus damals eben auch christlichen Glauben mitgebracht hat, die Verfolgung von Hexen eine Rolle spielt. Zum Beispiel können wir das in Tansania sehen, da ist es so, dass mehr als 5000 Frauen jährlich als Hexen mit Macheten ermordet werden, lebendig begraben oder verbrannt werden. Das ist ein ganz kurzer Einblick und soll einfach nur verdeutlichen, dass es überhaupt kein historisches Problem ist, sondern eben nach wie vor ganz aktuell ist.
Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, dass so ein bisschen ja auch der Anlass für uns, das Thema Hexenverfolgung nochmal anzugehen, die ganzen politischen Aktionen rund um die Walpurgisnacht waren. Und also in den 70er Jahren ging die Frauenbewegung das erste Mal zur Walpurgisnacht auf die Straße, um dieses Event, dieses Datum zurückzuerobern. Und die Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt gegen Frauen bezog sich damit auch ganz bewusst auf diese historische Verfolgung von Frauen als Hexen. Dabei wurden aber die Hexen auch als Symbol angeeignet und fanden sich dann in unterschiedlichen Formen in der Bewegung wieder. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum das Sinn macht oder warum das eben auch für uns keinen Sinn ergibt, sich auf diese Tradition der Walpurgis-Demonstration zu beziehen. Und wir wollen jetzt einfach, ja, mal so mit den hier Anwesenden so ein bisschen Meinungen austauschen und ja, so eine eigene Perspektive entwickeln. Ja, uns auch einfach nochmal fragen, so was ist eigentlich welche Relevanz hat dieses Thema überhaupt für uns heute? Und sehen wir uns denn als die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet? Was denkt ihr dazu?
Okay, ich würde mal anfangen. Die Hexe ist für mich ein Symbol für Unterdrückung, Diskriminierung und Ermordung von Menschen aus sexistischen, kapitalistischen und religiösen Gründen. Zum Erhalt auch patriarchaler Herrschaft und Ausübung von Macht. Und gleichzeitig finde ich, gibt es kaum ein Verbrechen, was so absurd aufgearbeitet wird wie heute. Genau, das spricht für mich auf jeden Fall dafür, dieses Thema am Leben zu erhalten und andere Blickwinkel auch darauf zu fördern.
Also ich fand es irgendwie total spannend, diesen Kontext der Hexenverfolgung halt auch in so einem feministischen Kontext zu sehen. Also klar, mit der Hexenverfolgung, das war für mich auch ein Thema. Aber so meine ganz ersten Berührungen zu dem Thema, das war irgendwie als Teenie, fand ich es irgendwie total spannend, so selber Kräuter zu sammeln und bin dann irgendwie über diesen Hexenbegriff gefallen und habe mich da so, ja, so ein bisschen belesen, aber eben nur auf dieser Ebene und hatte da irgendwie so diesen ganz anderen Bezug. Und dann ist es auch ganz, also eingeschlafen. Und dann plötzlich kommt halt diese News von dieser Walpurgisnacht und diese Aktion. Und irgendwie hat es bei mir nochmal so total gerattert im Kopf und mir nochmal ganz andere Dimensionen und Schichten aufgeworfen, die ich total spannend fand. Und ich habe so als, so mein erster Impuls war total gut, sich diesen Begriff irgendwie neu anzueignen und den irgendwie neu, also dem irgendwie noch eine andere Perspektive zu geben, als den er halt so hat, auch geschichtlich gesehen. Das fand ich irgendwie spannend.
Ich kenne so diesen Bezug zu dieser ganzen Hexengeschichte und auch diese Walpurgisnachtsdemos aus dieser ersten Frauenbewegung. Also das war mir so präsent, obwohl ich mich auch immer so ein bisschen gewundert habe. Und da war auf jeden Fall so ein ganz klarer Bezug ja da, dass es eben um widerständige Frauen geht. Und eben um Heilerinnen und Hebammen und damit natürlich eine ganz klare Identifikation stattfindet. Ne, das ist ja auch, finde ich, also ne, das ist total, fand ich total nachvollziehbar, dass daher so eine Aneignung kommt. Genau, die Geschichtswissenschaft hat das dann so ein bisschen ausdifferenziert und sagt jetzt eben, okay, es waren mehr Menschen betroffen, es waren auch Kinder betroffen, es waren auch Männer betroffen. Trotzdem, klar, der Fokus lag auf jeden Fall auf der Frau. Das haben wir heute auch nochmal gesehen, als wir das so durchgegangen sind. Aber genau, so ganz einig bin ich mit mir auch nicht, ob ich mich dieses Begriff der Hexe dann aneigne, weil eben, wie du ja schon gerade gesagt hattest, dass damit ja ganz klar verbunden ist, so eine Stigmatisierung, aber eben auch an so einer breiten, ja, ich weiß auch nicht, unklaren Ebene. Und ich bin da total so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich auch nach der Aktion gab so positives und auch so kritisches Feedback. Und so ganz sicher bin ich mir tatsächlich gerade überhaupt nicht, was es mit der Hexe so auf sich hat. Ganz klar finde ich auf jeden Fall, was du ja auch gesagt hast, dass es eine Auseinandersetzung braucht, dass es Erinnerungen braucht. Und in dem Kontext fand ich die Aktion auch cool. Also ich war ja auch selber dort und fand es gut, dass
welche Aktion?
Die am 30.04. hier in Dresden, wo dieses Foto gestellt wurde, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Genau. Und da fand ich es gut auch. Dann wurden noch Blumen in die Elbe gelegt. Also es gab auch so ganz konkret noch so einen Moment, so eines Stillen oder auch eigentlich nicht Stillen. Wir haben auch dabei geredet, aber so einen Moment nochmal wirklich da so drüber nachzudenken und zu gedenken. Und wir haben uns dann da auch drüber ausgetauscht, was wir alle so darüber wissen. Und das war auf jeden Fall, fand ich, ein total schöner Moment irgendwie. Also schön, was dann in so einem Kontext schön sein kann. Genau, aber ob ich mich jetzt trotzdem am Ende selber so als Hexe sehe, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich finde es total wichtig, das Thema weiter da zu behalten. Da bin ich mit euch auf jeden Fall einer Meinung.
Bei mir ist es, glaube ich, auch so eine Mischung aus allem, was ihr bisher gesagt habt. Das ist so mein erster Kontakt auch so über diese ganze, wow, es gibt so viele Kräuter, die am Straßenrand wachsen und alle bezeichnen die als Unkraut und dann so ein bisschen nachgucken, wo das herkam und also schon irgendwie so eine ziemliche Überwältigung dessen, wie viel Wissen da auch einfach verloren gegangen ist. Deswegen hatte das am Anfang für mich schon irgendwie so einen positiven Bezug. Und dann habe ich irgendwann dieses Patch gesehen bei einer Person im Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Und das hat mir aber schon irgendwie so ein bisschen aufgestoßen. Aus diesen Gründen, die eigentlich auch gerade schon mal genannt wurden. Also vielleicht auch so einer gewissen Romantisierung dessen, wer da verbrannt wurde. Und das war eigentlich auch was dann, als ich das Buch von der Federici gelesen habe, Caliban und die Hexe, mir irgendwie dann auch nochmal so ganz präsent wurde. Wie viele Menschen aus wie vielen unterschiedlichen Gründen, eben insbesondere Frauen, da verbrannt wurden. Und also klar, dass es einerseits auch viele widerständige Frauen waren. Und dann aber, wie wir jetzt auch gerade in der Geschichte mit der Magd vorhin gehört haben, es auch einfach irgendjemand sein konnte, der Schulden, wo jemand in Schulden stand. Und Genau, wo ich mich auch frage, ob es da so eine gewisse Verkürzung gibt. Und was ich eben auch sehe, ist aber trotzdem, dass es total wichtig ist, sich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen und dass es total wertvoll ist und dass es auch super abgefahren ist, wie diese, ja, wie es auch immer noch diesen total seltsamen Bezug auf diesen Begriff gibt. Also bei keinem anderen Massenmord würden irgendwie kleine Figürchen verkauft werden an den Orten des Geschehens, und da irgendwie so ein positiver Bezug hergestellt werden, wie das bei der Hexenverbrennung passiert. Und ich glaube, da ist einfach so viel Arbeit und so viel Reflexion und Aufarbeitung nötig, damit Menschen irgendwann so denken, wow, ich kann mir hier auf gar keinen Fall so einen kleinen Hexenanhänger holen. Und ich glaube, deswegen fällt es mir auch schwer, diesen Begriff für mich anzunehmen, weil es für mich auf jeden Fall ein Begriff ist, der, ja, der einfach eine krasse Stigmatisierung und Zuschreibung von Menschen war, um die auf grausamste Art und Weise zu foltern und umzubringen. Und ich finde es wichtig, daran zu erinnern. Und ich finde es auch eben wichtig, anzuknüpfen, warum das passiert ist. Aber für mich hat es jetzt nichts unbedingt Empowerndes, dieser Begriff.
Ja, das sehe ich genauso. Ich finde das auch eher Hexen als Opfer, als anstatt als die widerständige Frau. Die gab es sicherlich, aber es ist halt nicht nur, ne? Und ich finde auch, weil du gerade sagtest, so diese Vermarktung von Figürchen und so weiter, ne, das ist, ich finde es auch krass, wie die Mediendarstellung zum Teil auch für Kinder ist, ne? Also da schwankt das ja zwischen Verniedlichung bis zu Verunglimpfung von Hexen, diese Darstellung. Und deswegen meinte ich vorhin auch, dass ich die Aufarbeitung dieses ganzen Problems halt ganz schwierig finde, ne? Also sowohl wie das dargestellt wird, und also die Hexe sozusagen, als auch wie damit umgegangen wird, öffentlich. Also wenn ich jetzt daran denke, dass es gab die Rehabilitierung durch christliche Gemeinden von diesen Verurteilten in den Hexenprozessen in den letzten Jahrzehnten. Und das ist für mich halt einfach nur eine Reproduktion von Aberglauben, ne? Also da wird nicht das Problem beim Namen genannt, da wird auch nicht darüber gesprochen, dass das halt einfach ein an den Haaren herbeigezogene Gründe für Massenmord waren, sondern wir rehabilitieren Personen, die angeklagt wurden. Also das finde ich irgendwie nicht ganz schwierig.
Ja, vor allem, ich hatte es auch auf der einen Seite gelesen, dass es darum ging, eben die christlichen Seelen in Seelenheil zu, ich kann gar nicht diese Sprache so sagen, so ein Seelenheil zu holen, weil sie ja eben vorher mit dem Bund des Teufels.
Die verlorenen Schäfchen.
Und das ist halt auch so ein, also ja, es ist ein schräger christlicher Bezug, also da drauf, genau. Also das, ja, da würde ich dir auch voll zustimmen, dass das eine total absurde, also genau, wer wird dann rehabilitiert, wovon und wer wird dann nicht rehabilitiert? Oder also ich finde das auch so, den Rest des kirchlichen Glaubens finden wir dann so okay, wie das da so war? Oder also keine Ahnung, das hat auf jeden Fall tatsächlich eine strange Tendenz. Und ich dachte auch noch, als wir auch genau wie so ein bisschen uns mit dieser aktuellen Geschichte von Hexen beschäftigt haben, dass das ja ein mega krass präsentes Thema ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, was wir vorhin kurz gesagt haben, sind das ja richtig krass viele. Und das ist jetzt, ne, das ist sozusagen nichts, was irgendwie historisch ist. Und deswegen ist es zwar schön, dass wir jetzt vielleicht gerade in Mitteleuropa feststellen können, dass gerade nicht so viele Frauen als Hexen ermordet wurden, aber offensichtlich ist das weltweit schon ein Phänomen. Und eben vor allem auch, wenn ich dann sehe, dass es so eine historische Verantwortung wieder geht oder eine Rolle spielt mit so Kolonialismus und so, habe ich das Gefühl, okay, vielleicht sollten wir uns nicht so viel freuen, sondern es braucht eigentlich ganz viel, also so, ja, Thematisierung von dem Ganzen. Und das ist nichts, was irgendwie gerade vorbei ist, sondern das sind eben, genau, Frauen werden heute, also so wie ich es verstanden habe oder die Sachen, die ich gelesen habe, geht es heute tatsächlich explizit um Frauen im großen Teil. Oder weiß nicht, ob ihr andere Sachen gelesen habt. Und Genau, da werden halt Frauen ermordet, weil aus was für Gründen auch immer, haben wir vorhin gesagt, unterschiedlichste Sachen, die man sich halt mal wieder gerade so aus eigenen Interessen oder anderer wirtschaftlicher Interessen da zu nutzen macht, und das ist einfach krass. Also
wir hatten ja vor uns schon so ein bisschen gesprochen und diskutiert, was ich noch total spannend fände, dass es in der Sendung mit erscheint, ist diese Begriffe Femizid. Und magst du dazu noch was sagen, die Definition?
Ja, gerne. Das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen, als du darüber gesprochen hast, weil tatsächlich ja Femizide heute auch noch stattfinden. Es gibt einen Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten Femizid und Feminizid. Das ist so, dass Femizide vor allem die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts im privaten Bereich, also sowas wie zum Beispiel Ehrenmorde oder so, gemeint ist. Und mit dem Begriff Feminizid ist halt betrachtet so die Rolle staatlicher Institutionen und Akteure in der Bekämpfung von Tötungen an Frauen. Das heißt also, welche Maßnahmen werden von staatlicher Seite getroffen oder eben halt auch nicht getroffen, also unterlassen, um Tötungen zu verhindern. Und Femizide gibt es auch in Deutschland, auch im modernen, in Anführungszeichen modernen Europa nach wie vor. Und auffällig ist halt, dass sie zum Beispiel in Deutschland selten so klar benannt werden, während es in manchen anderen europäischen Ländern oder auch lateinamerikanischen Ländern halt eigene Straftatbestände sind. Und genau, das ist mir in dem Zusammenhang halt auch nochmal aufgestoßen. Und ja.
Da gab es auf jeden Fall zum 8. März auch eine ziemlich ausführliche Sendung im Colorado dazu, wo so die aktuellen Zahlen für Deutschland nochmal genannt wurden und auch so mehrere Plattformen dargestellt wurden, die diese Fälle sammeln, weil das tatsächlich keine offiziellen Stellen machen, sondern das quasi, ich weiß jetzt nicht, ob ehrenamtlich, aber auf jeden Fall nicht staatlich passiert. Was für mich irgendwie auch noch ziemlich interessant war, ist dieser Kontext von Zunahme von Krisen mit und dann die Parallele zu Gewalt an Frauen. Also dass das ja auch irgendwie gerade oft so gesagt wird, Frauen sind die Verliererinnen der Klimakrise. Und ich glaube, das ist auf ganz viele Bereiche anwendbar, dieser Satz. Ja, weil es irgendwie auch in vielen Bereichen noch Frauen gibt, die sich auch um Land kümmern, um andere Menschen kümmern, in stärkeren wirtschaftlichen Abhängigkeiten stehen. Und jetzt auch sozusagen noch im Hinblick auf dem, was wir in der letzten Stunde gesagt haben, ne? Also die Nahrungsgrundlage wird instabiler, es nehmen Extremereignisse zu, Menschen sind sich total unsicher, was die Zukunft bringt, werden vielleicht müssen von ihrem Land gehen, weil sie dort keine Nahrungsgrundlage mehr haben. Und wer wird dann dafür verteufelt oder wer wird dann, was für Erklärungsmuster bedienen dann irgendwie Menschen? Und da finde ich das jetzt auch nochmal sehr wichtig, auch für uns hier das mitzudenken, wenn wir so um Klimagerechtigkeit oder Verantwortung für die Klimakrise uns Gedanken machen, dass genau, also wie eigentlich auch gerade schon gesagt wird, dass wir das nicht als sowas Abgeschlossenes sehen. Okay, es gab diese Hexen, auf die wir uns irgendwie entweder positiv oder negativ beziehen, sondern nee, es ist einfach Gewalt an Frauen und die gibt's heute noch. Und die gibt's, also es ist eigentlich egal, wie das genannt wird, weil es ist immer eigentlich irgendwas, was von Menschen, die irgendwie mehr Macht ausüben können oder eine bessere gesellschaftliche Stellung haben, auf Menschen ausgeübt werden können, die eine schlechtere gesellschaftliche Stellung haben. Und ich glaube, solange wir das nicht aufbrechen, brauchen wir auch, also was heißt brauchen wir nicht? Also vielleicht hilft es ja auch Menschen, diesen positiven Bezug zu Hexen zu haben. Also ich nehme das auch niemandem übel und ich finde, das wird jetzt auch nicht schlimm, aber ich selbst würde es mir jetzt so nicht aneignen. Aber vielleicht ist es dann auch wirklich nochmal wichtig, das auch ganz klar im Kontext zum Patriarchat zu stellen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch den Eindruck, dass so diese Vermarktung und dieses diese seltsame Aufarbeitung, dass es so ein Hinwegtäuschen über Gewalt gegen Frauen gibt, ne? Also dass sowohl die Art der Aufarbeitung als auch die Art des Umgangs damit, als auch solche Dinge wie, dass heutzutage ja so eine Vereinzelung stattfindet, die so ein bisschen in unserer modernen Gesellschaft da ist und die auch dazu führt, dass halt Frauen sich wenig gemeinsam mit Gewalt und Sexismus und sexueller Gewalt auseinandersetzen können, dass das so ein bisschen auch so eine Art kollektive Wutabschwächung ist, ne? Also dass die kollektive Wut und das kollektive Bewusstsein darüber, was da passiert, dass die halt abgeschwächt und kontrolliert wird am Ende.
Da gab es ja auch in dem Buch von der Federici ein ganzes Kapitel dazu, wie quasi alle möglichen Zusammenkünfte von Frauen mit negativen Worten belegt wurden. Also wie zum Beispiel Gossip eigentlich ein Gespräch zwischen Frauen vorher in der englischen Sprache war, aber dann sozusagen dieses, ne, sich was Schlechtes wollen, übereinander lästern wurde. Und das bei dieser, was macht das für uns heute? Ich glaube, wir leben in diesen Kontinuitäten. Wir leben mit diesen Worten. Wir leben damit, dass es irgendwie, dass immer noch die meisten Menschen Zimmermann sagen und damit an Mann denken, obwohl es irgendwie im 14. Jahrhundert über 100 Frauenzünfte gab, die diesen Beruf gemacht haben. Und ich glaube, genauso wie die Straßenschilder, die uns umgeben, sind das alles Kontinuitäten, die natürlich auch unsere eigene Position hier noch mit prägen. Wir würden noch ein kurzes Lied hören und dann noch einen Termin ansagen. Kein Lied hören?
Erst den Termin ansagen. Nur den Termin ansagen?
Gut, sag mal den Termin
an. Okay, genau. Also ja, ne? Also vielleicht noch mal kurz so einfach. Wir hatten heute unser Thema war heute die Hexenverfolgung und im historischen, aber auch heutigen Kontext und wie wir uns darauf beziehen. Wichtig vielleicht am Ende nochmal, es gibt bisher keinen Gedenktag in irgendeiner Form, der an diese Verfolgung erinnert. Das wäre was ganz Wichtiges, was wir aber auch für uns schaffen können. Das muss nicht institutionalisiert sein, sondern das ist einfach was für wir, an dem wir für uns einfach arbeiten können, um ein Problembewusstsein zu schaffen. Und das ganz Wichtigste auch, es ist kein historisches Problem, sondern es ist was stattfindet, nach wie vor weltweit. Und jetzt noch ganz kurz als Termin, und zwar am 6. Juni ist wie jedes Jahr in Annaberg eine Demonstration, eine feministische, gegen den Schweigemarsch, das Motto Leben schützen, Abtreibung legalisieren, und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, mit uns nach Annaberg zu kommen. Für alle die an dem Tag nicht auf der Straße sein wollen, wird es beim Colorradio eine 4-stündige Sendung geben, die sich mit unterschiedlichsten feministischen Themen beschäftigt. Und das war eigentlich auch unsere Sendung schon für heute. Alle Musik, die wir gespielt haben, ist Creative Commons und ihr könnt die Sendung auf freie-radios.net nachhören oder auf der Website des anarchistischen Netzwerks Dresden and.notraces.net. Tschüssi!
Ciao!